Kunstradio. Radiokunst.
Also alles in allem war es natürlich eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Die zeigt, dass die akustische Kunst langsam mehr und mehr Leute zu interessieren beginnt, was mich natürlich freut.
Prinzipiell war das sehr schön alles.
Aber wenn sie beweisen wollen, diese Hörer jetzt, dass sie Geduld haben, dann sollen sie es mal beweisen und nicht ausschalten.
Also dann haben wir das erstmalige Auftreten geschlossene einer neuen Generation der Radiokunst miterlebt.
Und jetzt im Sinn von Audioart, bitte nehmen Sie die Zahlen, samplen Sie die im Rhythmus, genau mit diesem Ton. Achtung, Zzt, Art. Samplen Sie bitte in der Reihenfolge der Kontonummer zu Hause, seien Sie kreativ.
Doch kontrollieren Sie den Zufall.
Ja, kontrollieren Sie den Zufall und Sie sind bestimmt in der jeder Mensch ist ein kleiner John Cage.
Ich möchte gar nicht trivial sein, also das war natürlich sehr interessant, ehrlich. Und aber ich habe sehr viele fragwürdige Produktionen erlebt. Und aber im Prinzip, das war für mich sehr, sehr inspirativ.
But I think it's a wonderful thing that everyone came together and and that we had this opportunity to meet one another, because I think I'm really impressed with the fact that there are a number of us individuals working around the world, but that we don't know who we are, and we work in, I know from our experience, that we work in relative isolation, even from the response of our audience to what we're doing.
Ja, also ich meine, ich fand das schon sehr gut und sehr wichtig, dass das veranstaltet wurde vom Steirischen Herbst und von der ORF, weil das ja ein Gebiet ist, das gewöhnlich also kaum wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Audiokunst, Radiokunst wird ja also weder von der Kritik eigentlich sonderlich wahrgenommen noch vom Publikum, und selbst innerhalb der Medien ist es schwierig, sich da Gehör zu verschaffen. Insofern finde ich das also sehr gut, und ich fand auch einen Großteil der Beiträge sehr interessant. Ich hätte, was mir ein bisschen gefehlt hat, wäre noch so eine, sagen wir mal, eine große Diskussion gewesen.
We've done a lot in the 3 days.
Wussten Sie, dass in Wagners Ring des Nibelungen die historisch erste Radiostimme auftaucht? Dann nämlich, wenn Alberich unter der Tarnkappe verschwindet und er dennoch weiter seine Botschaften aussendet. Unsichtbar. Wussten Sie, dass Radio im Schützengraben des Ersten Weltkrieges entstand? Wussten Sie, dass man aus Denkpartikeln ein feines Hörstück machen kann? Und was wissen Sie über die Sound- und Radio-Avantgarde unserer Antipoden Neuseeland und Australien? Ein Symposium gab Auskunft. Erklärte, verklärte, erhellte und verdunkelte. With the eyes shut. Bilder im Kopf. Ein Symposium zur Theorie und Praxis der Radio. Veranstaltet von der Sendung, die Sie gerade hören. In Zusammenarbeit mit dem Steirischen Herbst. Vom 6. bis 8. Oktober in Graz.
We've done a lot in the 3 days.
Worum ging es? Um eine junge Disziplin mit einem alten und weit verzweigten Stammbaum auf der Suche nach ihrem Selbstverständnis. Um erste Definitionen. Wenn keiner mehr weiß, was ist, beziehungsweise jeder was anderes meint, wie soll man dann erst recht das Kompositum Radio eindeutig festmachen? Jedem Wissenschaftler sein eigener Ansatz, jedem klar seine eigene Praxis. Es galt, sich zusammenzuraufen. Verschiedene Positionen gab es genügend. Klaus Schöning, Godfather des Hörspiels.
Akustische Kunst, Welt aus Sprache und Welt aus Klängen und Geräuschen. Sprache, die zum Laut tendiert, zum Sprachklang und zur Musik, dem Allklang der Töne der akustischen Umwelt. Akustische Kunst, Symbiose dieser Sprach-Geräusch-Welten und Klangorganisation mit den Mitteln der elektronischen Technik. Ihr aufnehmendes, sensibles Ohr, das Mikrofon. Ihr Tonträger, das Tonband, die Kassette, die Schallplatte, der Mikrochip. Ihr sprechender Mund, der Lautsprecher. Eine ihrer Utopien, ein allen zugänglicher Hörraum, das Radio.
Nicolas Zurbrück, Lektor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Griffith University, Brisbane, Australien.
If one wanted to define radio art, then one might say that radio art is a form of creativity dependent upon radio technology for its conception.
In der einfachsten Definition kann Radiokunst als diejenige Form der Kreativität gedacht werden, die in ihrer Gesamtheit von der Radiotechnologie abhängt, von der Konzeption über die Realisation bis zur Distribution der Verbreitung.
Bruce Barber, Künstler und Kritiker, Intermedia-Spezialist, beheimatet in Kanada und Neuseeland.
After learning about art through Marcel Duchamp, we know that radio art can be virtually anything. It becomes in the minds and ears of the perceiver. So that's my very simple answer to the question, what is radio art?
Wenn es nach Duchamp geht, meint Bruce Barber, dann kann Radio wie überhaupt prinzipiell alles sein. Oder doch nicht, Mr. Ed Tomney?
Oh, you asked such a big question. Radio art. This is an explosive question. Nobody knows. I could say radio art is sound. That's so enigmatic and so vague. Broadcasting is a very interesting entity because it has an ongoing history, and because of this ongoing history it reflects these ideas that I've been talking about as far as new objects and new people being added to the world. Why do people still paint? And you could very easily say
Ed Tomney, Pendler zwischen Industrial Rock, Environment und neuer Maschinen, kommt ins Reden, nähert sich dem Begriff geschichtlich, Analogien schließend, ausgrenzend und weitschweifend. Tomney stellt eine Ahnengalerie auf. Die italienischen und russischen Futuristen, die Dadaisten, John Cage, Musik konkret, die Soundpoems, die Lettristen, ja auch Brecht, ja auch Kurt Schwitters und seine Sonate in Urlauten und so weiter und so weiter. Eine stolze, eine herzeigbare Galerie. Doch eine gültige Definition von Radio hängt nicht an ihrem Ausgang. Wir wissen nicht, was es ist. Drum spielen wir es einfach. Es, das neue, alte Ding. Ed Tomney. Ein Hörstück aus Maschinenklang und Sprachklang. Es sei denn, Sie verstehen Italienisch.
Ο μόνος τρόπος να δείτε ελληνικά στο Green Marrow και στην περιοχή δηλαδή του Ίζου του Νιουτζέρσι είναι να μην χάσει την ελληνική βραδιά που έχουν εκεί Κυριακή και Δευτέρα. Ο Θεοφυλάκης Επίσκοπος Σταυρόπουλος, ο κ. Βικέντιος, θέλει να σας θυμίσει για την εκπομπή που έχουν κάθε Παρασκευή τώρα καθώς και το Σάββατο, την εκπομπή που λέγεται Οι Φωνές της Μοναξίας, Voice of Orthodoxy.
Thank you.
aus dem Tagebuch des Berichterstatters. Liebes Tagebuch, heute Nachmittag um 4 ging's los mit der Präsentation zweier Installationen. Eine von Ed Tomney im Stiegenhaus des Palais Athens, eine von Bruno Beusch im Prachtsaal. Tomney hatte auf dem Halbstockplateaus Lautsprecher aufgestellt, aus denen Sätze und Satzfetzen in verschiedenen Sprachen kamen, die aus dem Radio, von der Straße oder sonst wo entwendete. Männer- und Frauenstimmen waren streng stereophon getrennt. Ich dachte mir, schade, dass man die Lautsprecher sieht. Besser wär's, die Stimmen springen einen aus dem Hinterhalt an. Andererseits heißt das Ganze aber Whispering Elms, flüsternde Ulmen. Und da schließt Hinterhältigkeit schon von vornherein aus.
Surgery.
Now, my dear, we are sorry to say that we do not think that your husband will live very much longer than that. We hope we are wrong.
One of the two legends on the lip of the cup reads, May thy car live, and mayest thou spend millions of years, thou who lovest Thebes, sitting with thy face to the north wind, thy two eyes beholding happiness.
Well, people are eager to see me. And I remember the years I was unwanted. All the hundreds of times nobody wanted to see the little servant girl.
I don't think you'll ever have an ulcer, because you're the, you know, you vent your anger pretty well.
Die andere Installation, die des Schweizers Bruno Beusch, war so hochinteressant wie hochkompliziert, dass ich sie jetzt gar nicht genau vorstellen will. Außerdem soll sie demnächst in diesem Theater ausführlich gewürdigt werden. Allein schon der Name. Itinerarium Burdigalense. Dann der erste Vortrag. Professor Friedrich Kittler, Medientheoretiker und Literaturwissenschaftler, referierte über die Wellenartillerie, über die Verknüpfung von Radio und Macht, Sender und Militarismus, Funk und Krieg.
Am 24. Dezember 1942, 32 Tage nach der Einschließung der 6. Armee bei Stalingrad, lief im Großdeutschen Rundfunk eine sogenannte Weihnachtsringsendung, die Süberberg dann aus ihrem Tonbandgrab wieder herausgeholt hat. Ein Sprecher in Berlin rief Wehrmachtseinheit nach Wehrmachtseinheit vor die Mikrofone. Von Stalingrad über die Murmanküste und Norwegen bis nach Frankreich, Süditalien und Kreta. Und alle sangen sie, erst einzeln, dann einigermaßen kopfhörersynchron, Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft und so weiter. Ein Hörspiel so groß wie die Festung Europa, so todesschlafsüchtig wie das Finale der Götterdämmerung, aber auf einer restlos verhodenen Medienbasis. Um die Ringsendung überhaupt möglich zu machen, musste der Staatspropagandasender seine Übertragungswege für einmal kurz schließen mit den geheimen sogenannten Wehrmacht-Nachrichtenverbindungen, also dem Drehkreuzleitung von der Generalfeldgiebel.
Anschließend spricht der DDR-Komponist Georg Katzer über die Möglichkeiten radiophonen Komponierens und stellt sein Hörstück Aid Memoir vor, ein Werk ausschließlich aus Originaldokumenten des Dritten Reiches. Abends dann in die Oper. Maurizio Kagel. Unglaublich, was aus dem geworden ist. In der Pause fluchtartiges Verlassen des Hauses. Als Entschädigung winkt ein vortreffliches Nachtmahl. Spät ins Bett. Sehr spät. Schnitt. Freitag, 7. Oktober. Es treten auf. Nicolas Zurbruck. Sound. And Radio in Australia, William Furlong, Placement and Recognition, Bruce Barber, Radio, Audio, Frightful Parents, Klaus Schöning, Akustische im Radio, Vittorio Fagone, Return to Radio und Douglas Kahn, Writing with Sound. Hören Sie einige Ausschnitte ohne allzu viel Dazwischengerede. Nicolas Zurbruck stellt Surface Tension vor, das australische Pendant dieser Sendung, und den Claire Allen Vicens und noch etwas.
One of the most important Australian programs is a program entitled Surface Tension. It's a program which lasts for about 2 hours, which looks at painting, architecture, photography, design, decorative arts, all these aspects of sound. And here's an example of a program in which the announcers introduce a work played on a Swiss alpine horn, recorded, as they say, in Paris, France, And they also play a performance by an Australian sound poet, Alan Vizence, in Sydney.
Good afternoon, welcome to Surface Tension.
I'm Robin Ravlich.
And I'm Tony McCrea. And that's Alpine Horn from Switzerland, recorded in the studios of Radio France, Paris.
And this afternoon, a journey in sound and a performance of Soundings.
I'm a dog, so I bark. I can bite, you bet. Sure, bite and shake. I like the chair by the window in the afternoon. I lay there and look at the lace patterns on the window. It goes straight in, circles and stars inside. There's a tear in the fly screen. I don't mind that either. The chair is smelly. My smell, dog chair.
William Furlong. Radiostammhörer kennen ihn. Erklärt im Folgenden ein Audiopiece, bestehend aus sprachlichem Abfall beziehungsweise aus Denkpartikeln.
Now, if you work with tape, you, as I have over quite a long period, and you edit speech, you tend to cut out the sort of redundant bits. You obviously cut out repetition, and in order to condense the piece and make it as succinct as possible, you often edit out the pauses, the gaps, the ums and the ahs, and if, which is part of everyday speech, and it just, during the editing of all of this material, I just became conscious of the idea of the um and the ah, in fact, are phonetic sounds that represent thinking. If someone does that, they're actually thinking, so that I thought that the and the ah, if I took them out, would actually be like equivalents to language outside conventional speech that represented thought. So this came out. They're all different, by the way. They're not repeating.
Klaus Schöning, Dramaturg in der Hörspielabteilung des Westdeutschen Rundfunks, Kurator der erstmals auf der Kasseler Documenta eröffneten Audiothek.
Die Phase der öffentlichen Präsentation akustischer Kunst außerhalb des Radios wurde nicht zuletzt durch die Einladung und Einbindung zahlreicher US-Komponisten und Polyartisten in die Entwicklung der vom Hörspiel ausgehenden Aktivitäten beflügelt. Für viele dieser Künstler ist die mehrmediale Performance mit Mikrofon, Tonband, Video, Mischpult und Stimme die geläufigste Form der Darstellung. Die Begegnung dieser künstlerischen Praxis, die sich in den Vereinigten Staaten nahezu vollständig außerhalb des Radios und des Fernsehens vollzieht, mit der ganz aufs Akustische und auf Sendungen bezogenen Studioarbeit hierzulande, förderte und fördert weiterhin beiderseitige belebende Impulse. Das Radio als kultureller Faktor, experimentierend im Kontext aktueller technischer und künstlerischer Entwicklungen.
Weiter im Tagebuch des Berichterstatters. My dear diary, what a hard day. Alle Beiträge bis auf den Klaus Schönings waren englischer Zunge. Und sogar das Referat des italienischen Multis Vittorio Fagone, das dieser in seiner Muttersprache hielt, wurde simultan nur ins Englische übersetzt. Die wahre Härte aber kam zum Schluss. Douglas Kahn, Radio, Lehrer und Denker mit seinem Traktat Writing with Sound. Sogar die beiden Simultandolmetscherinnen warfen bald das Handtuch. Spätestens als Kahn zwecks wissenschaftlicher Genauigkeit eigene, neu erfundene Worte ins Spiel brachte. My Dear Diary. Es war ein Hardcore-Mix aus Wittgenstein, William Burroughs semi-subversiver Cut-Up-Ideologie, französischen Poststrukturalisten und Ismen, von denen du noch nie gehört hast. Das war Geistesesoterik in schwindelnden Höhen. Ich bat nachher die New Yorker Komponistin und Radiomacherin Helen Thorrington um eine Simplified Version des soeben Gehörten. Doch auch Mrs. Thorrington musste letztendlich passen, obwohl sie seit Jahren mit Douglas Kahn heftigen Gedankenaustausch pflegt. Ihre Zusammenfassung hebe ich mir auch für ein anderes Mal auf. Nach der rabiaten Theorie dann die poetische Praxis aus Ungarn. Zwei Performances im Grazer Funkhaus. Janusz Sugar beschwor in seiner Skandalmethode den kontrollierten Zufall mit Hilfe eines Glückslottorades. Zu gewinnen gab's nichts. Und Laszlo Reves und Gábor Bora verlagerten im Prager Student das Doppelgängermotiv ins Philosophische. Das ist keine Pfeife, hieß es noch bei Magritte. Ein gezeichneter Tisch aber, der an die Vorderseite eines Tisches geschraubt wird, der schafft neue Theoriespekulationen. Mehr davon demnächst. Es ist alles so kompliziert. Doch morgen kommt der Tag der Tat. Sehr spät ins Bett. Sehr, sehr spät.
Angkor, Baalbek, Babylon, Minden, Biblos, Constantinople, Freiburg, Famagusta, Hierapolis, Monte Alban, Nineva, Persepolis, Stokesay, Angkor, Baalbek, Babylon, Minden, Biblos, Constantinople, Freiburg, Famagusta, Hierapolis, Monte Alban, Nineva, Persepolis, Stokesay, Angkor, Baalbek, Babylon, Minden, Biblos, Constantinople, Freiburg, Famagusta, Hierapolis, Monte Alban, Nineva, Persepolis, Stokesay, Troy, Angkor, Baalbek, Babylon, Minden, Biblos, Constantinople, Freiburg, Famagusta, Hierapolis, Monte Alban, Nineva, Persepolis, Stokesay, Troy.
Don't look.
Angkor, Baalbek, Babylon, Minden, Biblos, Constantinople.
Every individual's variant complex creates that voice.
Samstag, 8. Oktober. Begriffsbestimmungen werden abgelöst von lyrischen Standortsbestimmungen. Medienstrategien werden vorgestellt, die das Radio dorthin zurückbringen, wo es herkam, in den Schützengraben. Doch diesmal nicht im Dienst der Herrschenden, man desertiert ins Gegenteil. Subkulturelle Wellenartillerie. Radiomachen als subversiver Piratenakt. Billigtechnologie als verweigerndes Prinzip und Lärm als Waffe gegen bürgerliche Erbauungskultur. In Peter Weibels Lobrede auf den Reprosound wird der Feind ausgemacht.
Reprosound heißt ja nicht einfach nur Magnetsound alleine, also meint nicht nur die Reproduktion von Tönen und Geräuschen, sondern Reprosound verbindet sich mit der elektronischen Erzeugung und Modulation von Ton. Erst dadurch wird der Repro-Sound, der für mich der charakteristische Sound ist seit 1945, zu einem unendlichen akustischen Alphabet, in dem er nicht nur alle Geräusche der Welt samplet, sondern durch die Modifikation dieser Geräusche auch die Brücke schlägt zu jenen Tönen, die es bisher auf der Welt noch nicht gegeben hat. Repro-Sound, technisch produzierter und reproduzierter Sound, ist vor allem eine Absage an die traditionellen Musikinstrumente und ihre gravitationelle Verhaftung an Raum und Zeit. Traditionelle Musik mit handwerklichen Instrumenten aus der vorindustriellen Phase der Gesellschaft ist es ja, was normalerweise die Konzertsäle und unser Musikleben beherrscht. Und diese traditionelle Musik ist für mich nur mehr bürgerlicher Überbau, Unterdrückungsmechanismus. Natürlich nicht die Musik als solche, sondern ihre soziale Rolle, welche diese Musik heute im kulturellen Überbau der Gegenwart spielt.
Aber auch die obsolete akademische Avantgarde kriegt ihren Teil ab, denn die wirkliche Avantgarde ist längst woanders daheim.
Der kulturelle Überbau hat sich ja bis in die heutige Musikphilosophie hineingescheut, die Konsequenzen der technischen Reproduktion und der synthetischen Erzeugung von Ton auf die Musik oder auf die Sprache theoretisch zu Ende zu denken. Und daher steht das merkwürdige Paradox, meiner Auffassung nach, dass nicht so sehr, wie gerne geglaubt wird, immer in den avancierten Produktionsstätten der Kulturinstitute fortschrittliche Musik gemacht wird, sondern gerade dort, ja, in der populären Musik, die von allen Kulturphilosophen verachtet wird, grundlegende revolutionäre Erneuerungen im musikalischen Bereich stattfinden. Ja.
Was Weibel hier postuliert, hatte Helen Thorrington bereits vorher demonstriert. Ihre unabhängige Radioserie New American Radio ist meilenweit entfernt von einer staubtrockenen Schulfunk-Avantgarde und scheut weder avancierte Rockmusik noch den zeitgenössischen, kritischen Polit-Song. Und der hört sich bei ihr ganz anders an als das bekannte heimische Gejammer zur Wandergitarre. Don Joyce, Guns.
Guns. Guns. Guns. Guns. Guns. Guns. Guns. Guns. Guns.
Well, what do you expect? It's my first time ever fired a gun.
Guns. 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 Guns.
Much less a machine gun.
Guns. 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 Guns.
I'll get the hang of it.
Guns, 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 guns.
What surprises me is how easy this gun is to handle. I guess that's what makes it so much fun.
Essentially what you see them doing here is taking 3-inch barrel revolvers and turning them into 2-inch barrel revolvers. It is not legal to import revolvers with barrel lengths of less than 3 inches into the United States. However, to domestically manufacture them is perfectly legal. So what we do is bring them in this configuration and then modify them. Okay, you want to get some gunshots or something neat like that?
Guns. Guns. Guns.
The barrel on the MPK is 6 inches long, and I'm shooting it with a 30-round magazine. It weighs just 6.5 pounds and has a clever folding wire stock. Those Germans really know how to make a machine gun.
Von Patronenhülsen zu Worthülsen. Mit Politik geht's weiter.
Für die Welt hat eine neue Etappe begonnen. Die wechselseitigen Beziehungen umfassen buchstäblich alle Lebensbereiche. Davon zeugt folgende Tatsache. Die Zahl der Einladungen hat sich verdoppelt. Diese Beziehungen haben Anteil an der Bereicherung. Schon allein durch Austausch wird Förderung erreicht. Indem wir erfüllen, führen wir. Dies zeigt sich deutlich. Wir helfen einander und tauschen aus. Auch das zeugt meiner Ansicht nach von Umgestaltung.
Ich schließe mich der Bemerkung des Kollegen an.
Erfreulich. Ich denke, die persönlichen Kontakte sind auszubauen.
Die Praxis zeigt, dass Beziehungen als Katalysator wirken. Nun ergeben sich vielversprechende Aussichten.
Die Welt ein Ei. In seinem phonizischen Puzzle montiert Fritz Groß politrhetorische Lehrformeln zu einem satirischen Berichterstattungshörspiel. Sämtliche Zitate stammen aus der deutschsprachigen Pravda.
Der nichtssagende Charakter dieser Verballung ist kaum zu überbieten und dennoch finden sich darin Aussagen von höchster Brisanz und Wahrheit. Elemente der Parodie, der Sprachkritik, der Langeweile, der Wichtigtuerei sind in dieser Arbeit enthalten, in welcher Gewichtung fällt mir schwer zu beurteilen.
Beurteilen Sie selbst. Am 27. Oktober sendet Radio die komplette Welt und das komplette Ei von Fritz Groß.
Ja, dass die pleite gegangen sind, da kann ich ja auch nichts dafür, oder? Willst du mir einen Vorwurf machen?
Also ich habe ja auch nicht kapiert, dass sie davon nichts verstehen. Dass sie so doof sind, diese Platte zu verkaufen, das täuschen davon, dass sie nichts davon verstehen.
Wir haben auch nur das Beste. For Japanese me.
Liebe Närrinnen und Narren, ich begrüße Sie im Namen von Ponton, von der Gruppe Ponton, wo als Vertreter von Radio Ponton Herr Mike Hens und ich, Karel Dudesek, da sind von Fangoch TV, wo wir beide Programmdirektoren sind. Wir werden Ihnen einen kurzen Überblick geben über die Inhalte, über die Philosophien, über die Eloquenzen, die uns beschäftigen innerhalb dieser beiden Projekte. Das Radio- und Medienprojekt hat nichts mit Minus Delta D zu tun. Minus Delta D macht Audio Art und Ponton macht Media Art. Sie haben jetzt einen Ausschnitt gehört von der Platte von Minus Delta D, das Audio Art ist, von der Todesoper. Es waren keine Störungen von ORF, sondern das waren Störungen von der Platte selbst.
Tagebuchausschnitt, der dritte. Sehr geehrtes Tagebuch. Seit zwei Tagen knotzen Karel Dudesek und Mike Hens bequem in ihren mitgebrachten Liegestühlen und bedauern süffisant die steife Konferenzatmosphäre. Als sie dann heute an der Reihe waren und das Podium bestiegen, stülpte sich Karel Dudesek eine dieser hässlich deutschen Zwangsbelustigungskappen aus, meint, wie es singt und lacht, über den Kopf. Und das war bei aller Ironie doch auch Konzept. Zum ersten Mal während dieses Symposiums fiel das Wort Entertainment. Gut so. Sämtliche Vergnügungen sind zu forcieren. Das Radio als audiophone Lustwiese, das Studio als Partykeller und Hedonismus als intelligentes Gesellschaftsspiel. Bravo. Wahrscheinlich lässt sich eh nur mehr so Politik machen. Oder so, wie dann Oil Blow und Armin Medosch auf der vollgerammelten Bühne agierten. Vollgerammelt mit einer schön anzuschauenden Ansammlung von Megafonen, nackten Lautsprechern und Verstärkern aus der Pionierzeit des Radio. In der Bildenden gibt es die Povera. Auf der Bühne ein armes Theater. Oil Blow und Armin Medosch haben das arme Radio erfunden und nennen es Radio Subcom, wie Subkommunikation, wie schnelle Eingreiftruppe, wie mobile Stadt-Land-Guerilla. In Graz präsentierte das Duo sein Projekt auf Rädern Europa Report, basierend auf ihren Erfahrungen als moderne Nomaden. Reisenotizen mischen sich da mit Manifesten, Agitation mit Industrial Music und so weiter und so fort.
Das etwas andere Radio. So hat vor zwei Jahren das 12-teilige Radio Zitrone Comics begonnen. Die in diesem Projekt zur Anwendung gekommenen Methoden betrachten wir im Prinzip immer noch als richtungsweisend für eine neue Form von Radiokunst.
Hallo, mein Name ist Chucky Zitrone und ich bin gelb und sauer.
Radiokunst ist nach der Definition von Subcom keine besondere Form von Radio, die es sich in der Kunstnische des konventionellen Radios gemütlich macht, sondern die Kunst des Radiomachens selbst. Subjektiv. Wir sitzen in einem gebrauchten Mercedes-Bus, dem fahrbaren Hauptquartier von Radio Subcom. Der Polizist auf der anderen Straßenseite blickt unfreundlich, denn der Bus steht im Halteverbot vor der Einfahrt ins Kanalsystem der Stadt. Jetzt kommt der Polizist über die Straße. Oil Blow startet den Bus und steuert ihn vor den erstaunten Augen des Wachorgans ins schwarze Maul der magischen Kanäle. Radio verwendet einen Code von Signalformen, die unabhängig von den transportierten Bedeutungen ein formales Bezugssystem der Bedeutung ergeben. Nachrichten, Werbung, Reportage, Disco, Schul- und Landfunk und so weiter. Jede dieser Sendeformen zeichnet sich durch eine spezifische Radioaura aus, die durch die Stimmgebung der Sprecher, Moderatoren, aber auch durch die tontechnische Frequenzlage zustande kommt. Beispiel: die Form Nachrichtensprecher vermittelt durch ihr akustisches Erscheinungsbild eine Radioaura, welche die Information medial überhöht und als Nachricht von kollektiver Bedeutung erst glaubhaft macht. Radio Subcom benutzt die Signalformen des Radios, ohne ihre Inhaltlichkeit zu übernehmen.
Die Story geht in die Zielgerade. Eine Sackgasse. Zitrone fällt vom Dach. Er steht wieder auf, steht mit dem Rücken zur Wand. Der Wagen der Gangster kommt auf ihn zu, will ihn an der Wand zerquetschen. Zitrone macht sich flach wie eine Zeichnung. Bumm! Das Blech der Gangster kriegt Falten.
Radio Subcom ist eine Verwertungsanstalt für Klischees, ein Recycling-Radio gegen mediale Umweltverschmutzung.
Sonic Projections from Schlossberg, Graz. Was Christo nicht einpackt, das beschallt Bill Fontana. Vom 15. bis 20. Oktober wird der amerikanische Audio ist der Landeshauptstadt gleichsam einen akustischen Schirm aufsetzen. Im Rahmen des Symposiums stellte er sein Projekt vor. Vogelstimmen aus Australien, Lockrufe thailändischer Gibbons, ein Nebelhorn aus San Francisco und andere für Graz exotische Klänge werden via riesiger Lautsprecherboxen vom Schlossberg in die Stadt gesandt. Unten, in der Innenstadt, fangen 8 auf belebten Orten installierte Mikrofone diese Klänge plus den akustischen Alltag ein und senden diese Geräuschambiente wieder weiter ins Landhaus, in dem sich so ein audiophones Stadtporträt bildet, ein ständig sich veränderndes. Unsere nächste Sendung wird sich ausschließlich diesem akustischen Großereignis widmen, live. Und bereits einen Tag früher, am Mittwoch, den 19. Oktober, werden wir einen ganzen Tag lang immer wieder mit Live-Einblendungen ins reguläre Programm von Österreich 1 hineinplatzen. Wie die Sounds von Bill Fontana in Graz. Tagebuch. Das Ende war ein dickes. In einer Klause hielt uns Richard Krische einen wissenschaftlichen Vortrag als oder umgekehrt. Mindestens so kryptisch wie der späte Artaud, aber nicht so hysterisch. Ich glaube, Krische leidet als bildender an der Flüchtigkeit des Mediums Radio, der Wellen und Strahlen. Und so ließ er dann zwecks Dingfestmachung während seines Vortrages ein Sampling-Keyboard von einem Satelliten triggern, worauf das Gerät wie schwachsinnig die kleine Nachtmusik herausstotterte. Wenn das Rauschen der Tod ist, wie Grische sagt, dann habe ich ihm in die Augen geschaut. Satelliten aber sind rhythmische Armutschkeln und erschweren durch ihre penetrant lauten Arbeitsgeräusche das Mitdenken, denke ich mir. Spätabends im Annenhof-Kino wurde ich noch Zeuge einer seltsamen chemischen Hochzeit, eines Filmhörspiels oder Hörfilmspiels, jedenfalls des synchronen Ablaufens zweier autonomer Werke. Von der Leinwand kam Walter Ruttmanns genialer Stummfilm Berlin, die Symphonie einer Großstadt aus dem Jahre 1927. Und aus den Lautsprechern dröhnte La Ville, die Stadt, Pierre Henrys 1984 entstandenes Hörspiel über die Metropole Paris. Ob man Klaus Schöning als Kuppler für dieses Experiment danken soll, darüber bin ich mir noch immer nicht im Klaren. Wem aber vor lauter Müdigkeit schon die Augen zufielen, dem stellte sich diese Frage erst gar nicht. Mensch Tagebuch, bin ich ein Purist? Sie hören einen Ausschnitt aus Congruent Appeal von Helen Thorrington. Sie hörten Hörstoff und ein Hörbild vom Symposium With the Eyes Shut, Bilder im Kopf. Sie hörten die Sendung Radio Radio. Und wenn Sie demnächst das Wort Kunst hören, werden Sie dann an einen Zahnarztbohrer denken? Auf Wiederhören, sagt Fritz Ostermeier.
Also, wir haben hier den Beginn einer neuen Generation erlebt für der Audiokunst.
Es ging um Radiokunst, bitte. Zu deiner Information, es ging um Radiokunst. Das hast du leider vergessen. Du hast mir immer nur von Musik geredet.
Keine Beeinflussung der poetischen. Also, wir haben hier das erstmalige Auftreten, geschlossene, einer neuen Generation der Radiokunst miterlebt.
Herr Kultusminister, wir danken Ihnen.
Heute in einer Woche Radiokunst von Bill Fontana, live aus Graz.